Lasst uns über Depressionen sprechen, weil es jeden treffen kann, weil wir uns das nicht einbilden, weil wir nicht einfach nur traurig oder müde sind, weil Menschen mit Depressionen sich von außen nur eines wünschen: Verständnis. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Nikolas Doster und heute möchte ich dir den BBUD, den Bundesverband Burnout und Depression, vorstellen. Das mache ich aber nicht alleine, sondern im Interview mit der stellvertretenden Vorsitzenden Lea Seibt, die uns alles erklären wird, allen Fragen eine Antwort liefern wird. Und ich finde das Ganze wirklich schön, weil... Das nehme ich einfach mal vorweg. Der BBUD also ganz viel macht, das werden wir auch gleich alles noch hören, aber vorwiegend und vordergründig Selbsthilfegruppen veranstaltet oder eben über die ehrenamtlichen Mitglieder veranstaltet. Und diese Selbsthilfegruppen sind geführt als lösungsorientierte Selbsthilfegruppen. Finde ich einen ganz tollen Begriff und auch ein schönes Ziel in solchen Selbsthilfegruppen, weil, das habt ihr ja wahrscheinlich in meinen anderen Podcast-Folgen schon so mitbekommen, ich bin immer kein Fan von Gruppen, die nicht geführt sind und in dem jeder quasi so loswerden kann, was er möchte. Das geht in den allermeisten Fällen nicht so gut aus. Und hier ist es eben so, dass der BBUD sogar dabei unterstützt, eigene Selbsthilfegruppen gründen zu können. Also man kann sich da melden, wird dann unterstützt dabei, wie gründet man das und was braucht man dafür und so weiter. Und bekommt aber dann auch so einen Rahmen für diese Lösungsorientierung. Also wie führe ich diese Gruppen, um lösungsorientiert zu bleiben? Also nicht nur zu erzählen, wie schlecht es mir geht, sondern die Menschen auch in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen und zu sagen, okay, was machen wir denn jetzt auch damit? Deswegen finde ich den Ansatz so schön und natürlich machen die auch noch mehr und noch ganz tolle Aktionen. Aber das klären wir jetzt im Interview. Dabei wünsche ich dir viel Freude. Lea, ich begrüße dich und bedanke mich jetzt schon mal für deine Zeit. Und sag uns doch ganz zu Beginn erstmal, was ist denn der BBUD und was machst du dort?
Sehr gerne. Danke dir erstmal, dass ich hier sein darf. Und ja, der Bundesverband Burnout und Depression ist ein Verband, der Angebote einerseits für Betroffene, aber auch Angehörige oder auch Personen, die einfach am Thema mentale Gesundheit interessiert sind, anbietet. Und mit dem Ziel, dass wir als Verband Raum und Zeit schaffen, damit Menschen selbstwirksamer werden können. Also die Hilfe zur Selbsthilfe ist in den Angeboten ganz, ganz groß. Und das ist so das übergeordnete Thema, das Ziel des Verbandes. Und dafür setzen sich auch über 90 Ehrenamtliche im Verband mit ein und darunter eben auch ich. Und ich bin im Vorstand tätig und bin mittlerweile dort auch die stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Verbandes. Und wir sind nach verschiedenen Bereichen aufgeteilt, insgesamt mittlerweile 12 Vorstandsmitglieder. Und mein Bereich ist der Bereich unserer lösungsorientierten Selbsthilfegruppen. Das heißt, ich bin dort die Bereichsleitung und Ansprechpartnerin für all unsere Moderatoren dieser Gruppen. Genau.
Der Bundesverband für Burnout und Depression ist tatsächlich, ich glaube, bis vor 2 Jahren oder sowas, total an mir vorbeigegangen. Und das, obwohl ich ja schon seit 10, 12 Jahren damit beschäftige. Seit wann gibt es den Verband und warum ist der an mir vorbeigegangen?
Den gibt es seit 2013, gegründet damals in Neuss durch die allererste Selbsthilfegruppe, die dort stattgefunden hat. Und dann haben wir uns nach und nach immer mehr ausgebreitet und ausgeweitet und haben mittlerweile über 30 Gruppen in Präsenz und auch online. Und warum der Verband vermutlich an dir vorbeigezogen ist, das liegt daran, dass wir tolle Angebote haben, aber keine tolle Marketingstrategie hatten. Und deswegen passt das auch ganz gut, dass es seit ungefähr 2 Jahren präsenter wird, denn vor ungefähr 2 Jahren haben wir als weitere Säule im Verband ein Außendarstellungs- und Marketingteam gegründet und sind dort mit mittlerweile 30 Personen auch vertreten. Wow. Und dadurch kommt es jetzt auch dazu, dass unser Web- Web-Auftritt verbessert wird, dass wir mehr an die Öffentlichkeit kommen und dass dadurch natürlich auch unser Ziel über einen anderen Ansatz nochmal verfolgt wird, nämlich dieses Thema der Selbstwirksamkeitssteigerung bei zum Beispiel Betroffenen oder Angehörigen, dass wir das auch über die Entstigmatisierung erreichen und auch darüber, dass wir ja Betroffenen eine Stimme geben, Fakten aufzeigen, Mythen widerlegen. Und all das macht nämlich unser Außendarstellungs- und Marketing-Team. Und vorher war das eben nicht präsent. Wir hatten in unserem Verband keine Expertise für diese Themen, was man dementsprechend auch an der Außenwirkung gemerkt hat. Und umso schöner ist es, dass wir das jetzt mittlerweile umsetzen können, die Ressourcen und Kapazitäten dafür haben und dadurch eben auch mehr Leuten auch weiterhelfen können und diese auf unsere Angebote aufmerksam werden.
Und die Angebote, also du hast ja gesagt, du bist jetzt eher zuständig für die Selbsthilfegruppen, Selbstwirksamkeit, sind aber wahnsinnig vielfältig. Also wenn man sich auf eurer Website umguckt, die habe ich so neben mir auch mal aufgemacht und die letzten Wochen auch schon immer durchgeguckt. Also da gibt's ja echt in jede Richtung schon etwas und das geht dann auch tatsächlich schon sehr in die Tiefe. Also es ist jetzt nicht oberflächlich mit 2, 3 Artikeln, sondern da ist dann echt der Unterstützung auch schon überall zu erwarten.
Auf jeden Fall. Also wer irgendwie nach irgendwas Speziellem sucht, kann einfach mal sich durch die Webseite durchwühlen, weil einfach jetzt in den ganzen Jahren schon einiges einfach dazugekommen ist. Ne, das liegt ja einfach daran, uns bemerkt man vielleicht erst seit 2 Jahren, aber da ist eine lange Verbandsgeschichte dahinter, dementsprechend auch schon viel an Erfahrung, was wir sammeln konnten und an ja auch Themen, die gebraucht werden. Und deswegen ist da eigentlich schon ein großer Fundus da. Und wir haben auch über die Zeit hinweg viele Netzwerke aufgebaut. Also wir arbeiten auch eng mit anderen Verbänden zusammen. Auch das findet man auf unserer Webseite, weil wir sind nicht das einzig tolle Angebot. Es gibt so wahnsinnig viel mehr. Und auch das versuchen wir auf unserer Webseite aufzuzeigen, damit auch darüber eben Hilfe gefunden werden kann und man darüber dann eben auch zu anderen Verbänden, Organisationen, Angeboten gelangt. Und deswegen ist das mittlerweile echt eine große Vielzahl, die man da finden kann. Und jeder, glaube ich, wird fündig. Und wir konzentrieren uns aber mit Hauptaugenmerk auf unsere lösungsorientierte Selbsthilfe. Das ist so das Kernelement. Nichtsdestotrotz findet man auch zum Beispiel etwas zum Thema Einsamkeit entgegenwirken, gemeinsam mit Mystery Minds. Die bieten auch für große Organisationen so Virtual Coffee Dates und so weiter an. Also, dass man Blind Date mäßig mit jemandem gematcht wird, alle, die sich da in diesen Matching Pool begeben. Und auch das bieten wir auf unserer Seite an. Und da können sich Personen anhand von Themen dann zusammenfinden und einfach mit neuen Leuten sich vernetzen, austauschen, wenn vielleicht bei ihnen im Umkreis da nicht genügend Bedarf für Austausch ist. Und das ist auch so ein Angebot. Aber es gibt, wie gesagt, da noch viel, viel mehr. Und auch, da es jetzt über die Zeit hinweg immer erweitert wurde, auch sehr tiefgehend. Das stimmt.
Du hast jetzt gesagt, also euer, ich nenne es mal Steckenpferd, ist die Selbsthilfegruppe lösungsorientierte Selbsthilfe. Erklär doch mal lösungsorientierte Selbsthilfe. Was stellen wir uns darunter vor?
Gerne. Also es gibt diesen klassischen Selbsthilfeansatz, so aus den 1970ern. Und diesen klassischen Selbsthilfeansatz, den wollten wir durch unser Angebot erweitern. Hintergrund ist, das ist auch aus Feedback einfach entstanden und das werden vielleicht einige auch selber so erfahren haben. Bei klassischer Selbsthilfe ist der Fokus rein auf dem Austausch und natürlich ist es so, es kommen Personen in die Selbsthilfegruppen, die irgendwie gerade vielleicht auch eine Krise durchmachen, die belastet sind und die genau diesen Austausch auch möchten. Und das kann, es muss nicht, es gibt auch ganz tolle klassische Selbsthilfegruppen, aber es kann, wenn das nicht lösungsorientiert ist, dazu führen, dass man in diese Selbsthilfegruppe geht und sich im Nachgang nur noch viel schlechter fühlt, weil man den ganzen Abend oder die ganze Veranstaltung über nur gehört hat, wie schlecht es anderen geht, ne? Und wie schlecht es vielleicht sogar noch werden kann oder. Und das kann zu so einem Teufelskreis führen, ne? Und dann geht man trotzdem wieder hin, weil man den Austausch braucht. Aber im Endeffekt zieht es einen nur runter und man kommt gar keinen Schritt so richtig voran. Muss nicht der Fall sein. Wie gesagt, das ist kein klassisches Selbsthilfegruppen-Bashing, sondern bei uns ist einfach dann der Fokus anders gesetzt. Und es ist eben so, bei uns ist Ziel in den Gruppen, dass die Teilnehmenden wirklich die Möglichkeit bekommen, neue Perspektiven einzunehmen, dass sie Dinge vielleicht nochmal anders betrachten können, neue Blickwinkel für sich da einnehmen können, vielleicht auch Bewältigungsstrategien in irgendeiner Art und Weise für sich austesten und dann mit in den Alltag mitnehmen und dort integrieren können. Also so das Thema Coping, der Umgang mit den Themen. Und das passiert in diesem lösungsorientierten Ansatz. Und den erreichen wir darüber, dass jede Veranstaltung, die durchgeführt wird, einen Rahmen bekommt durch einen Moderator oder eine Moderatorin. Und es ist so, dass die Gruppen meist zu einem bestimmten Thema stattfinden, das aus Feedback der Teilnehmenden entstanden ist. Also irgendwie, ne, irgendwie besonders vorherrschend ist das Thema, dass der innere Kritiker immer wieder laut wird oder so. Und dann nutzen die Moderatoren dieses Thema, um einen Rahmen zu setzen für die Veranstaltung, für die Gruppe. Und es kommt ein kleiner Impuls, der den Auftakt macht und der so ein bisschen der Opener ist für den Austausch im Nachgang. Also nach wie vor ist in unseren Selbsthilfegruppen auch das zentrale Element der Austausch, aber eben mit der Lösungsorientierung. Das heißt, jeder darf natürlich auch seine Probleme mitbringen, darf mitbringen, dass es ihm aktuell nicht gut geht. Also da muss nichts beschönigt werden. Aber wir wollen dann ganz schnell dahin, okay, die Situation ist vielleicht unangenehm, unerträglich. Und jemand befindet sich in der Krise, aber wie könnte es denn nur einen kleinen Schritt besser werden? Oder was könnte helfen? Was könnte die Situation in irgendeiner Art und Weise vielleicht besser machen? Und das auch alles im Austausch. Also es ist jetzt nicht Aufgabe des Moderators, dass immer irgendwie da die passende Lösung parat zu haben, sondern auch das passiert in dem Austausch. Die Gruppenteilnehmer ergänzen dann ihre Gedanken dazu. Und es ist aber eben nicht so, dass sie sagen, oh ja, ich habe das auch immer und dann geht es mir noch schlechter, sondern die ergänzen quasi ihre hilfreichen Tipps und was ihnen eben geholfen hat. Und abgerundet wird das dann mit praktischen Übungen. Das heißt, auch zu dem Thema, wie gesagt, Beispiel innere Kritiker, werden dann Übungen noch durchgeführt mit den Teilnehmenden, die natürlich einerseits während der Veranstaltung, aber vor allen Dingen für den Alltag der Teilnehmenden einen Mehrwert bieten sollen. Und ja, das können ganz kleine Mini-Interventionen sein, die aber meist echt auch einen großen Impact dann haben für die Verbesserung der Situation. Genau, und das ist einmal so das lösungsorientierte Konzept, was wir für uns als sehr, sehr positiv empfinden. Und das ist auch das Feedback, was die Teilnehmenden uns geben. Also sie kommen explizit für dieses Konzept und entscheiden sich genau dafür, dass sie dort eben auch Anreize bekommen, Impulse.
Das finde ich sehr spannend. Also ich finde das super, super sinnvoll. Ich habe selbst eine Selbsthilfegruppe vor ein, zwei Jahren noch geleitet und ich habe immer gesagt, wer sich zusammensetzen will und erzählen möchte, wie schlecht es ihm geht, ja, das können wir kurz machen, aber darum geht es mir nicht. Also ich habe sogar noch einen Schritt weiter getrieben und gesagt, ich möchte über eine gewisse Anzahl von Treffen etwas Bestimmtes für alle erreichen, sozusagen. Und ich habe auch immer, wenn ich über Selbsthilfegruppen rede, sage ich, das ist wahnsinnig sinnvoll, das tut sehr gut. Da tun sogar die Selbsthilfegruppen gut, wo wirklich mal vielleicht nur gejammert wird, also gejammert in Anführungsstrichen, weil man eben Gleichgesinnte mal trifft und merkt, es geht anderen auch schlecht. Aber über die Dauer finde ich immer, es braucht eine Anleitung, zumindest durch einen Moderator, der schon tatsächlich auch zielorientiert schaut, läuft das Ganze gut ab, sind alle wertschätzend miteinander, ist Feedback dann, wenn es gegeben wird, auch erlaubt. Also ist da auch ein Konsens dahinter. Deswegen hört sich das sehr, sehr gut an, muss ich ganz ehrlich sagen. Verrat mir doch mal, Selbsthilfegruppen, wenn du sagst, Sind die dann von euch gegründet oder meldet man sich da bei euch und sagt, ich möchte eine gründen oder wie funktioniert das?
Teils, teils. Also mittlerweile bin ich ganz dankbar darüber, durch auch das durch die Steigerung unserer Bekanntheit kommen nun mittlerweile genug Personen auf uns zu, die sich als Moderator anbieten. Also wichtig ist, die Moderatoren sind genauso Betroffene, also sei es die eigene Betroffenheit oder auch durch Familie oder Freunde im engen Umkreis, also dass sie einfach ihre eigenen Erfahrungen mit den Themen gemacht und gesammelt haben und diese dann eben in den Gruppen teilen und weitergeben möchten. Das heißt, es ersetzt auch keine Therapie oder wir setzen da Therapeuten hin, sondern genau, das sind genauso eigens Betroffene. Deswegen vielleicht noch die Schleife zu dem, was du gesagt hast, dass man die Gleichgesinnten hat. Genau das ist es nämlich auch, ne? Der Moderator ist genauso Teil der Gruppe. Und ich selber habe auch ganz lange eine Gruppe moderiert, 4 Jahre lang. Und ich muss sagen, für mich war es auch immer so der Moment im Monat, wo ich mich nochmal intensiv einfach mit den Themen auseinandergesetzt habe und was mir total gut getan hat. Also es war auch für mich total sinnvoll, diese Gruppe zu leiten. Einfach aus dem Aspekt raus, weil ich nicht die Moderation mache, sondern genauso auch Teilnehmende der Gruppe bin. Und wir schreiben einerseits Stellen aus, also dass wir sagen, okay, wir suchen jetzt explizit für Frankfurt, Hamburg, wir würden gerne mehr in den Norden kommen zum Beispiel. Aber wir werden auch oft einfach so gefunden. Und dann kommen die Leute auf uns zu und sagen, habt ihr eine Selbsthilfegruppe in Mannheim zum Beispiel? Und dann sagen wir, nee, leider noch nicht, aber hättest du nicht Lust, diese Gruppe dann zu gründen und zu moderieren. Und das kommt wirklich über verschiedene Wege. Also wir haben einerseits auf dieser Plattform Fostel oder Wostel, wo Ehrenamtsangebote ausgeschrieben sind, sind unsere Moderatorenstellen quasi verfügbar. Und darüber bekommen wir dann Anfragen, genauso auch über LinkedIn, dass wir da nach Moderatoren suchen. Und aber wie gesagt, viel ist auch einfach, dass Personen nach einer Gruppe suchen. Und wenn wir dann mit ihnen ins Gespräch gehen und erklären, da gibt es noch keine Gruppe, aber unter den und den Bedingungen könnte eine Gruppe gegründet werden, dass sich dann dadurch eben auch Moderatoren finden. Aber aktuell ist es so, also wir sind überall dort vertreten, wo es eben ehrenamtliche Moderatoren gibt. Wir wären gern noch in anderen Städten dann auch vertreten, wie zum Beispiel Hamburg, was aber auch bald kommt. Und dafür schreiben wir dann aus und dann gucken wir einfach, ob sich da jemand findet. Genau.
Also wenn sich jetzt jemand berufen fühlt und sagt, ich weiß jetzt nicht, ob in meiner Stadt da schon was ist, kann man sich auf eurer Website natürlich umschauen, gibt es das schon? Und melden kann ich mich aber trotzdem und sagen, hey, wo finde ich das? Und oder wie kann ich eine gründen oder kann ich da eine mit eurem Konzept gründen? Kann ich euch
Ganz
einfach
genau.
anschreiben oder gibt es da ein Formular?
Da gibt es einerseits ein Kontaktformular. Ansonsten kann man uns jederzeit anschreiben. Das geht dann am einfachsten über mich quasi. ls@bbud.info, ganz easy. Genau, aber das findet man auch alles auf der Homepage. Und weil ich es jetzt gar nicht erwähnt habe, vielleicht ist noch wichtig, einmal den Namen der Selbsthilfegruppen zu nennen, sonst kann das vielleicht auch keiner zuordnen. Also unsere Gruppen nennen sich andere Burnout-Cafés, abgekürzt ABCs. Der Name ist nämlich jetzt noch gar nicht gefallen und manche verbinden das dann gar nicht mit unserem Verband, weil vielleicht fehlt ihnen da auch dieses Wort, ne, was im Bundesverband Burnout und Depression vorkommt. Wo ist denn jetzt auf einmal das Wort Depression hin? Hat den Hintergrund, dass es leider nach wie vor immer noch stigmatisierter ist. Also viele
Aha.
empfinden es als leichter und es ist eine niedrigere Schwelle, eine geringere Hürde zu sagen, ich bin in einer Burnout-Selbsthilfegruppe
Ah.
anstelle von ich bin in der Gruppe für Depressive. Leider ist das Stigma einfach nach wie vor höher. Es hat auch gut gepasst einfach mit der Abfolge der Buchstaben A, B, C. Was auch beinhaltet, dass wir in den Gruppen dieses kleine A, B, C, ne, das Alphabet, dadurch, dass wir diese verschiedenen Themen haben, der mentalen Gesundheit anbieten. Ne? Das hat so ein bisschen noch diesen Hintergrund. Also das Logo sind auch diese drei Buchstaben A, B, C. Und für uns steckt so ein bisschen eben auch dahinter, dass genau das in den Gruppen angeboten wird. Also von A bis Z ist alles dabei. Wir haben eine Themenvielfalt von irgendwie 80 Themen, wo für jeden das Passende dabei ist. Und das steckt so ein bisschen noch dahinter. Und charmanter Nebeneffekt, wenn man mit A beginnt, wird man natürlich auch immer als Oberstes gelistet. Das heißt, unsere Gruppen sollten auch sehr gut auffindbar sein für jeden, der danach sucht.
Also andere Burnout-Cafés nennt sich das und danach kommt dann die Stadt wahrscheinlich, oder?
Ja, genau, korrekt. Also entweder
Okay.
die Stadt oder wir haben auch 10 Online-Gruppen. Da ist es dann die jeweilige Gruppe, denn wir haben auch, also entweder der jeweilige Tag, wo die Gruppe stattfindet, oder mit die jeweilige Gruppe meine ich die Bezeichnung der Gruppe, denn wir haben auch Sondergruppen. Wir haben eine Gruppe rein für Frauen, rein für Männer, für Angehörige, für Alleinerziehende, wo einerseits Störungen erlaubt sind, ne? Also wenn dann mal Kindergeschrei irgendwie ist oder man die Kamera ausmachen muss oder ein Kind auf dem Schoß sitzt, das kann manchmal zu Irritationen in den normalen Gruppen führen und gerade bei Personen, die vielleicht auch das ja so ein bisschen nutzen, um komplett abzuschalten, dann kann das störend sein, wenn einfach ja da auch Kinder im Hintergrund sind oder wenn auch die Kamera aus ist und deswegen explizit darf in dieser Gruppe auch bei der Einschlafbegleitung oder beim Fertigmachen der Gruppe gelauscht werden. Deswegen gibt es auch da so eine Sondergruppe. Und wir haben auch unsere erste englischsprachige Gruppe seit ja diesem beziehungsweise ja, seit 3 Tagen ist Juli, das heißt seit letztem Monat gegründet. Ja, und das benennt sich dann auch immer danach. Also der Name der Gruppe ist dann entweder der Tag, an dem es stattfindet, oder diese Sonderveranstaltung. Genau.
Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt so 80 Themen oder über 80 Themen. Ich stelle mir das jetzt so vor, du kannst mir jetzt gerne bestätigen, ob das so ist, dass wenn sich jemand bewirbt und sagt, also ich bin jetzt hier in der Stadt, ich würde das gerne vielleicht gründen oder ich suche nach einer Selbsthilfegruppe und du sagst dann, ja, vielleicht hast du ja Lust, das zu gründen, dass ihr das dann auch unterstützt und so einen Rahmen vorgebt, wie das dann funktioniert. Also dass der Moderator da auch ganz, ganz niedrigschwellig anfangen kann und weiß, was er auch in der ersten Stunde schon machen kann.
Ja, absolut. Genau. Also dadurch, dass wir seit 13 Jahren diese Selbsthilfegruppen leiten und fleißig auch immer dokumentiert haben, was in diesen Gruppen passiert, haben wir eben diesen Themenfundus, der entstanden ist durch die Anfragen aus der Gruppe. Also am Anfang gab es diese Themen noch nicht, aber mittlerweile wissen wir, okay, was benötigen die Teilnehmenden? Was sind so Themen, die immer wieder auftauchen, insbesondere bei diesen Krankheitsbildern? Und da waren unsere Moderatoren, vor allen Dingen die Gründer damals, sehr, sehr fleißig und haben Dramaturgien ausgefertigt, die genau den Ablauf einer Selbsthilfegruppe beschreiben. Das heißt, da ist die Einleitung drin, da ist die Moderation von dem kleinen Impuls drin. Also wenn wir jetzt wieder zurück zum inneren Kritiker gehen, würde der Impuls irgendwie folgendermaßen aussehen, dass man sagt, ja, okay, woher kommt das denn eigentlich? Vielleicht nochmal so den Rahmen zu setzen. Warum haben wir da so eine Stimme, die uns immer kritisch irgendwie Widerworte gibt oder nicht zufrieden ist mit uns? Kommt daher, dass wir in der Kindheit so und so oft geschimpft worden sind, Glaubenssätze haben sich etabliert und so weiter. Und das gibt einfach noch mal so diesen Rahmen und die Einordnung. Und genau dieses Material existiert. Und wie gesagt, sogar in der Form aufbereitet, dass man, blöd gesagt, diese Dramaturgie nehmen, vorlesen könnte und man hätte die Veranstaltung durchgeführt. Und genauso auch mit den Übungen. Also auch die Übungen sind in dieser Dramaturgie enthalten. Und natürlich gibt es da so ein paar, ich sag mal, Leichen, die jetzt irgendwie Themen sind, die wurden 6 Jahre nicht durchgeführt. Und dann ist vor 6 Jahren irgendwie vielleicht eine Übung verwendet worden, die heute jetzt nicht mehr ganz so aktuell ist oder verwendet werden würde. Das heißt, das hat auch einfach Überarbeitungsbedarf, dass wir da immer dranbleiben und da auch die Aktualität wahren. Genauso auch, dass wir aktuelle Themen in unser Repertoire mit aufnehmen. Das heißt, es gibt jetzt nicht die Vorgabe, es müssen diese aufbereiteten Unterlagen genutzt werden, sondern das ist nur eine mögliche Hilfestellung, die den Moderatoren einfach zur Verfügung steht, auf die sie zurückgreifen können. Genauso wollen wir das Angebot aber eben auch erweitern. Genau.
Also wichtig ist auch für die Menschen, die jetzt sich fragen, soll ich nicht, ne? Also ihr leitet da ja wirklich schön rein, gebt da ein Briefing und jemand kann sich dann ganz sicher begleitet auch fühlen, ne, wenn er da sowas startet.
Auf jeden Fall. Wir empfehlen ohnehin immer so die Teilnahme an mindestens 1 bis 3 Veranstaltungen von anderen Moderatoren. Und das, finde ich, ist immer schon so die beste Einarbeitung, weil man bekommt das Konzept hautnah mit. Man kann mal reinschnuppern, vielleicht sich auch Tipps mitnehmen, wie macht das denn der oder die Moderatorin? Und das ist ohnehin immer so der erste Schritt. Also für alle, die jetzt vielleicht auch Interesse haben, nicht nur mal an der Gruppe teilzunehmen, sondern vielleicht auch Moderator zu werden, einfach mal in die Gruppen mit dazugehen. Jeder ist immer herzlich willkommen. Und dann, glaube ich, merkt man ganz schnell, ob das Konzept passend für einen ist. Und dann haben wir natürlich unsere Onboarding-Prozesse quasi innerhalb des Verbandes. Wir bieten auch Moderatoren-Sprechstunden an, wo wir uns untereinander austauschen. Das heißt, auch wenn das sehr eigenständiges, autonomes Arbeiten ist, ist dennoch so dieser Teambezug und der Bezug zum Verband da, dass uns, ja, das ist uns auch ganz wichtig, dass man da nicht allein gelassen wird.
Also finde ich eine sehr tolle Sache, finde ich auch ganz, ganz niedrigschwellig und für mich ist tatsächlich ja, der Ruf nach mehr Therapie manchmal gar nicht so sinnvoll, sondern eher tatsächlich sowas. Die Hilfe zur Selbsthilfe ist ja etwas, was in der Therapie ja eigentlich auch stattfindet und den Weg darüber zu gehen, gerade in der Gruppe finde ich sehr, sehr heilsam und hilfreich. Natürlich braucht es Therapien auch, es gibt ja auch schwere Fälle oder also Fälle, wo man jetzt sagt, das ist für eine Selbsthilfegruppe auch gar nicht geeignet. Ne? Aber ich glaube, das System kann man ganz stark dadurch entlasten, indem man solche Angebote macht. Also ich spreche auch vor allem über angeleitete, lösungsorientierte Angebote.
Ja, ich finde, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an und das greift auch genau das Thema auf, was wir gerade eben schon hatten, und zwar dieses Gefühl, damit nicht allein zu sein. Und in der Therapie, natürlich wird einem da wahnsinnig viel geholfen, aber manchmal kriegt man sogar vielleicht, gerade weil man in der Therapie ist, noch mehr das Gefühl, mit mir stimmt was nicht. Und deswegen würde ich immer empfehlen, ergänzend, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen, um genau dieses Gefühl, ich bin damit nicht allein. Anderen geht es genauso und genau dafür dann eben die Gruppen auch zu besuchen. Und wir haben ja auch einfach eine schlechte Versorgungslage. Es dauert bis zu 6 Monate, bis man da eben einen entsprechenden Therapieplatz hat, dass man in dieser Wartezeit, die vielleicht auch so mit die größten Risiken birgt, wo Leute sich auch aufgeben oder die Hoffnung verlieren, weil sie denken, na, irgendwie, es gibt keinen Ausweg. Genau da setzt auch der Verband an, zu sagen, wir sind so ein bisschen auch die Brücke zwischen der Hoffnungslosigkeit und ja, es geht voran. Und dieser Wartezeit von, ich bin in der Krise, habe mich dazu entschieden, Hilfe zu holen und warte dann eben auf den entsprechenden Therapieplatz. Und genau das überbrücken wir auch natürlich ein Stück weit, dass Personen da eben genau dieses Gefühl bekommen, ich kann doch noch was verändern. Ich bin selbstwirksam. Und deswegen ist das auch so unser übergeordnetes Ziel, dass wir in den Gruppen wirklich einfach genau das vermitteln, dass sie wieder zu spüren bekommen, ich kann irgendwas verändern. Und wenn es auch noch so klein ist.
Ja, also kann ich auch immer nur absolut empfehlen, sich eine Selbsthilfegruppe zu suchen. Viele sagen mir dann immer, ich habe einfach in der Nähe keine, ne? Und ich glaube, da ist es einfach, ich glaube, da kann es nicht genug geben. Aktuell vor allem sowieso nicht. Und ich
Ja.
glaube auch, dass die Schwelle oft viel höher für die Menschen ist, die eigentlich in eine Selbsthilfegruppe gehen sollten,
Ja.
aber sagen, da gibt es doch viel schlimmer kranke Leute und ich weiß ja gar nicht, ob ich eine Diagnose schon habe oder irgend sowas. Und da sage ich auch immer, ne, also ich biete zum Beispiel, das habt ihr bestimmt auch einen Fragebogen an, wo man schon mal testen kann, könnte ich in die Richtung gehen. Und ich finde, man muss jetzt noch keine festgelegte Diagnose haben, um sich da vielleicht mal anzumelden, anzuschließen, zu sagen, ich höre mir das jetzt mal an und guck mal, bin ich da vielleicht überhaupt dabei?
Absolut. Und das treibt ja auch nur die Entstigmatisierung voran, ne? Also wenn einfach auch Personen, die vielleicht sogar gar nicht betroffen sind, mal die Gedanken von einem vielleicht sogar stark Betroffenen erfahren. Also dadurch, dass unsere Gruppen auch zu bestimmten Themen stattfinden und ich zum Beispiel die Nachbarschafts-App nebenan.de genutzt habe, um auf meine Gruppe aufmerksam zu machen, sind auch Personen gekommen, die gesagt haben, ja, aber das Thema Resilienz interessiert mich einfach. Und die sind, wie gesagt, genauso willkommen, weil umso schöner ist es, wenn in dieser Gruppe sowohl Betroffene als auch Nicht-Betroffene zusammenkommen und man eben dadurch, wie gesagt, auch Entstigmatisierungsarbeit betreibt. Und jeder kann zum Thema Resilienz oder generell zum Thema mentale Gesundheit etwas für sich tun. Es ist nicht erst der Moment, der richtige, wenn es nicht mehr geht, sondern auch im Vorhinein kann man ja präventiv sich mit den Themen befassen. Und die Übungen, die wir in den Gruppen durchführen, die sind für jeden relevant. Also für mich war das so gewinnbringend, da jeden Monat auch diese Übungen durchzuführen. Und das ist einfach wie bei dem Physischen, ne? Man muss genauso regelmäßig zum Sport gehen oder sich gesund ernähren, um Erkrankungen vorzubeugen. Und das vergisst man eben bei der psychischen Gesundheit so oft, ne? Dass wir eigentlich genauso wie die Routine des Zähneputzens, was wir beim Physischen haben, genauso bräuchten wir diese Routine beim Psychischen, zu sagen, okay, dafür schreiben wir jeden Abend unser Dankbarkeitstagebuch und das hilft uns auch ein Stück weit, um ja unsere mentale Gesundheit aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist da auch jeder herzlich willkommen, auch Angehörige, denn auch die bekommen da hilfreichen Input oder auch, ne, die Sichtweise von den Betroffenen, um das vielleicht auch besser greifen und einordnen zu können. Auch wenn es da eine Sondergruppe gibt für Angehörige, aber nichtsdestotrotz können die auch an jeder anderen Gruppe teilnehmen. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, auch wie du sagst, ohne Diagnose. Diagnose ist ja eh auch immer so ein Thema, ne? Also man, ja, ich weiß nicht, ob das immer so der konkrete, richtige Zeitpunkt ist, zu sagen, erst ab Diagnose passiert das und das, so, ne? Also deswegen sollte da keiner irgendwie darauf warten, bis man erst diagnostiziert wird und genau, eine Diagnose ist ja auch nicht das Alleinstellungsmerkmal für das Thema psychische Gesundheit und wie es einem geht. Also da eher drauf vertrauen und gucken, was fühlt sich gut an, was brauche ich. Und je früher, desto besser. Ne? Also sich eher frühzeitig dann mit den Themen auch zu beschäftigen und sich gegebenenfalls auch frühzeitig Hilfe zu holen. Da muss keine Diagnose auf dem Zettel stehen. Genau.
Vor allem wahrscheinlich, weil die Depression ja gar nicht eine Diagnose ist zu einer Erkrankung, die wir irgendwie kennen und wo wir wissen, was passiert da, sondern es ist ja eigentlich nur eine Sammlung von Wahrscheinlichkeiten und eine Richtung. Mehr ist es ja
Ja.
eigentlich nicht. Und die kann man tatsächlich selber auch ein bisschen einschätzen. Da liegen die Leute meistens ganz gut. Und dann ist es ja so, dass man sich eigentlich einen Termin holen sollte, mindestens natürlich beim Hausarzt, aber auch bei einem Therapeuten vielleicht, bei einem Psychiater, um sich das absichern zu lassen. Und das dauert dann aber oft schon ein paar Wochen. Und wenn
Ja.
man da dazwischen schon mal was tun kann, finde ich immer ganz sinnvoll, weil die Stimmung kann sich ja auch verändern und dann hat man zumindest schon so ein kleines Sicherheitsnetz. Das macht total Sinn. Du sag mal, macht ihr als Bundesverband denn auch politische Arbeit?
Genau, also uns ist auch wichtig, dass wir die Themen in die Gesellschaft bringen und auch in die Politik bringen. Und da gibt es eine Aktion von uns, die nennt sich Parlamentarier tragen grüne Schleife. Die grüne Schleife wird dem einen oder anderen wahrscheinlich was sagen, ne? Ist dieses kleine Erkennungsmerkmal, dass man sich mit dem Thema psychische Gesundheit beschäftigt oder eben ja, da sich dazu bekennt, das in den Fokus zu nehmen. Und es ist so, dass wir gemeinsam mit dem Aktionsbündnis Seelische Gesundheit, was eben diese Schleifen an uns gibt, dass wir mit diesen Schleifen in die Landtage ziehen und vor Ort dann mit ja, Personen, 3, 4 Personen vor Ort sind. Und wir haben Infomaterial vorbereitet, was aus unserer Sicht die PolitikerInnen zu dem Thema mentale Gesundheit mehr in den Fokus nehmen sollten. Also wir haben das mal so runtergebrochen auf, was ist denn eigentlich meine Aufgabe als Parlamentarier zum Thema mentale Gesundheit? Weil da kann auch jeder und jede schon irgendwas tun und machen. Und dann händigen wir Ihnen vor Ort diese Schleifen aus, gehen mit Ihnen ins Gespräch, freuen uns, wenn Sie die Schleifen direkt anstecken, verhaften Sie mit einem Foto und genau, das ist so eine Aktion von uns. Genauso ist es aber auch so, wir wurden bereits in Arbeitsgruppen eingeladen. Also wir waren bei den Grünen zum Beispiel virtuell dann dazugeschaltet, haben Ihnen Fragen beantwortet, was sind unsere Ziele, wie können Sie das vielleicht in Ihre Arbeitsgruppe mit integrieren? Und das ist schon ganz schön. Also viele sind da sehr offen. Und ich glaube, da fehlt auch manchmal einfach dieser Anreiz, was dafür zu tun. Und den versuchen wir zu setzen. Weil ich habe das Gefühl, die Offenheit ist da. Nur man braucht natürlich irgendwie so diese Erinnerung und den Anschub. Und den setzen wir sehr gerne. Und deswegen freuen wir uns, dass die Landtage da auch sehr offen sind, uns einzuladen oder unsere Anfrage anzunehmen. Und das geht jetzt auch wieder los. Dann ziehen wir durch die verschiedenen Landtage und setzen das um. Genau.
Es hört sich schon lustig an, wir ziehen da durch. Uneingeladen sagen wir einfach, trag jetzt die grüne Schleife.
Das ist ein Muss.
Hast du ein ganz prominentes Beispiel, wo ihr die grüne Schleife untergebracht habt?
Weiß gar nicht genau. Der letzte Landtag war im letzten Jahr. In diesem Jahr waren wir noch in Garkheim. Deswegen kann ich da gar kein Beispiel nennen. Müsste ich noch mal in unseren Fotos nachschauen. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr ein paar mehr und auch ein paar bekanntere Gesichter erwischen. Und das ist so das Ziel. Genau.
Und wann folgt der Bundestag?
Danach, direkt danach. Also ich muss sagen, wir hatten ganz lange einen Schirmherrn, der im Bundestag saß. Und das war Bruno Hönel von den Grünen. Und der hat uns da quasi so ein bisschen vertreten. Dann haben aber bei den Grünen die Stimmen nicht ausgereicht, sodass er eben kein Mandat hatte. Und dadurch hat sich das dann auch nicht weiter fortführen lassen. Aber dadurch waren wir quasi so zu einem kleinen Prozentsatz da schon vertreten. Und das ist echt ganz cool. Also wie gesagt, ich finde das ganz schön, dass die Politik da ein Stück weit offen ist. Und ich glaube, es gibt genügend Möglichkeiten. Man muss nur auch mutig genug sein. Deswegen an alle anderen Verbände auch vielleicht so ein bisschen der Appell, sich das zu trauen und mutig zu sein und vielleicht auch ein bisschen dreist zu sein, aber dann wird das total positiv angenommen und aufgenommen. Also vor Ort haben wir da ja nur positives Feedback, ne? Und diejenigen, die es halt nicht interessiert, ja gut, also die gehen dann halt einfach weiter, aber es ist sehr viel positiver, als wir gedacht haben. Und das freut mich sehr, ja.
Irgendwie zeigt sich da ja auch schon diese Lücke, die es immer noch gibt, ne, zwischen Aufklärung und diesem Stigma, dass
Ja.
man schon bei manchen Politikern irgendwie so ein bisschen auch Angst bemerkt, die sagen, oh Gott, wenn ich das jetzt dran habe, dann bedeutet das ja vielleicht irgendwas Negatives für mich auch.
Korrekt, ja. Auch da ist dieses Stigma noch so wahnsinnig hoch, was so schade ist. Und deswegen war es so schön, Bruno Hönel, unser Schirmherr, hat sich öffentlich dazu bekannt und hat gesagt, ja, ich leide unter Depression. Und dadurch war er eben auch so das perfekte Vorbild für unseren Verband und ein Vorbild für die gesamten PolitikerInnen. Ne? Also ja, absolut.
Ja, es fällt mir gerade schwer, den Friedrich Merz mir mit dieser Schleife vorzustellen, muss ich ganz. Irgendwie, selbst wenn er es tragen würde, es passt nicht zusammen so richtig.
Wäre irgendwie paradox, ein Widerspruch. Ja, ich müsste mal so ein KI-Bild erstellen mit einer ganz großen grünen Schleife an seinem Jackett. Mal gucken,
Ja.
wie sich's anfühlt.
Ihr habt, soweit, ich habe das sogar mal runtergeladen, ihr habt, glaube ich, eine App auch, ne? Im ganz normalen Play und App Store.
Ja.
Was kann man damit machen?
Ja, gut, dass du es ansprichst. Genau, das ist nämlich auch so unsere Empfehlung. Klar, nicht jeder muss sich jetzt die App holen, aber das ist einerseits die beste Möglichkeit, um unsere Veranstaltungen einzusehen. Also alle Selbsthilfegruppen mit Ort, Datum, Thema, Uhrzeit sind da gelistet und man kann sich dann entsprechend auch zum Beispiel anmelden oder den Moderator könnte man kontaktieren. Und ja, das wird jetzt auch ausgebaut. Also wir haben die App erst seit letztem Jahr durch eine Förderung bekommen, durch Unterstützung des Paritätischen. Genau, und es ist eben so, dass unser Ziel ist, dass wir da noch mehr auch Netzwerkmöglichkeit schaffen. Also wir haben bereits so Chaträume, aber Ziel wäre es, dass der Austausch, der in den Gruppen stattfindet, in den Präsenz- oder Online-Live-Gruppen, dass der im Nachgang noch fortgeführt werden könnte, sodass man vielleicht ja einfach im Nachgang da noch ein bisschen Austausch drüber stattfinden lassen kann. Und aber hauptsächlich ist es eben einerseits, um ja die Veranstaltungen einzusehen auf einen Blick und easy sich darüber anmelden zu können. Genauso ist es für unsere Moderatoren die Möglichkeit, die Veranstaltung zu managen und das Thema nochmal anzupassen. Oder man kann dann auch, das wird dann alles ab nächstem Jahr auch spätestens nochmal optimiert werden, eine Benachrichtigung an die Teilnehmer im Vorhinein schreiben, wenn man irgendwie sagt, so gutes Wetter, wir treffen uns jetzt doch heute vor der Türe oder bringt doch Stift und Block mit oder wie auch immer. Es ist aber auch so, dass all unsere Webseitenbeiträge und unsere Instagram-Beiträge in diese App eingespielt werden über die Schnittstelle. Das heißt auch für diejenigen, die keinen Instagram-Account haben, die sehen da unsere ganzen tollen Beiträge und müssen nicht unbedingt irgendwie hier den Amerikanern da, ja, sondern können die deutsche App von uns nutzen, ne? Und ja, wir haben nämlich ein paar Personen, die sagen, ja, nee, Meta, also das möchte ich nicht und das kann ich auch total verstehen. Deswegen ist es für uns so ein ganz guter Weg zu sagen, ne, ihr könnt trotzdem unsere Beiträge sehen, aber eben über die App und genauso auch die Webseitenbeiträge. Unsere internen Verbandsnachrichten, also einfach so die Kommunikation, die innerhalb des Verbandes oder auch außerhalb des Verbandes abläuft, die findet man auch in dieser App. Und es ist noch ganz viel geplant. Wir müssen aber auch mal schauen, inwieweit das dann umsetzbar ist. Wir haben da aber auch ein fleißiges ehrenamtliches Team, was sich über die App hängt und setzt und da ganz viele neue Ideen sammelt, was noch alles möglich ist. Und deswegen wird da noch einiges kommen, weil unser Ziel wäre schon, dass das so ein eigenes kleines Bundesverbands Burnout und Depression Universum wird. Ne? Also mit allem drum und dran, dass es da auch noch mehr Funktionen geben wird. Und da kann ich auch einen Einblick in ein anderes spannendes Projekt von uns geben. Und zwar sind wir dabei, die lösungsorientierte, empathische Navigationsassistenz, abgekürzt Lena, ins Leben zu rufen. Und Lena wird, weil ich weiß nicht, das wirst du ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben, es gibt ja auch diesen Fall, da hat jemand mit ChatGPT über die Suizidgedanken gesprochen und dann wurde ihm quasi geraten, ja, dann ist ja das Sinnvollste, dich umzubringen, so ungefähr. Und das ist natürlich eine Riesengefahr, gerade auch für Jugendliche, die viel im Austausch mit der KI sind. Und deswegen ist unser Ziel eine KI zu bauen oder das ist bereits in Umsetzung dank der Förderung von den Krankenkassen. Und die wird gespeist mit all unseren Inhalten und Erfahrungen aus den 13 Jahren lösungsorientierte Selbsthilfegruppen, Verbandsarbeit und, und. Und auch Lena wird dann rund um die Uhr als Ansprechpartner für betroffene Angehörige zur Verfügung stehen. Und auch das wird dann quasi über die App als Schnittstelle implementiert, sodass man da auch immer ja Fragen stellen kann, hilfreiche Antworten bekommt, Unterlagen ausgespuckt bekommt und und. Genau.
Oh, Unterlagen ausgespuckt bekommt, hört sich ja super sinnvoll an.
Genau, also die ganzen Unterlagen, die wir in den Gruppen haben, da sind wir jetzt auch gerade in der Planung, wie setzen wir das um? oder eine Idee von uns ist, dass der Zugriff auf die Unterlagen für alle, die Mitglied im Verband sind, deswegen die Werbetrommel an der Stelle, für die kostenfrei ist. Und für Personen, die eben nicht Mitglied im Verband sind, die können natürlich auch irgendwie Zugriff auf die Unterlagen bekommen, aber da wird es dann eventuell irgendwie einen kleinen Kostenfaktor geben oder so. Also wir wissen noch nicht genau, wie wir es umsetzen, aber weil alles, was in den Gruppen eben ja gemacht und umgesetzt wird, die Übungen, der Austausch, das stellen wir sonst im Nachgang den Teilnehmenden nämlich immer zur Verfügung, na, dass sie das auch nochmal rekapitulieren können, was habe ich da gemacht und. Und das ist dann auch die Überlegung. Das würde man dann eben auch finden können über die App. Also im Moment wird es dann im Nachgang, nach der Veranstaltung in dem jeweiligen Gruppenchat dann hochgeladen oder zur Verfügung gestellt. Genau. Und langfristig soll das dann eben auch so eine kleine Datenbank dann sein.
Wie werde ich denn Mitglied bei euch, wenn ich jetzt sage, Mensch, das spricht mich total an, das möchte ich vielleicht unterstützen oder ich möchte einfach Teil des Ganzen sein?
Mitglied kann auch wieder jeder werden, gibt es keine Einschränkungen. Wir haben einen Mitgliedsbeitrag von 60 Euro pro Jahr, beziehungsweise für Personen mit, die nicht erwerbsfähig sind oder ähnliches, da ist das dann ein verringerter Beitrag. Für alle, die ehrenamtlich tätig sind, hat das natürlich keine Kosten. Die müssen keinen Mitgliedsbeitrag zahlen und sind Mitglied. Das heißt, man könnte sich auch überlegen, habe ich nicht Lust, irgendwas im Verband zu tun? Ne? Das kann auch irgendwie einmal im Quartal eine Aufgabe sein. Das muss jetzt gar nicht irgendwie wöchentlich hier die Arbeitsleistung sein, sondern jeder, der irgendwas ehrenamtlich für uns tut. Und Mitgliedsantrag ist einfach auf der Webseite zu finden, also auf der Homepage des BBUD. Direkt vorne ist genau der Button, wo man über die Webseite direkt Mitglied werden kann. Das ist unter der Rubrik Unterstützen. Und da kann man dann uns unterstützen durch ehrenamtliche Tätigkeit, durch Mitglied oder durch Spende. Und dann ist das quasi aufgeführt, gibt so die einzelnen Rubriken. Und in 2, 3 Minuten ist so ein Mitgliedsantrag ausgefüllt. Und dann würde man schon einen guten Zweck unterstützen. Genau.
Das stimmt, das kann man schnell finden. Also direkt kann man auch Kontakt aufnehmen. Da ist der Button ganz, ganz groß rechts oben auf der Seite. Und was ich auch spannend fand, ich habe vorhin gefunden, genau hier ist es, dass es gibt einen Menüpunkt, der nennt sich Jobs. Und Jobs ist da vielleicht ein bisschen irreführend. Es sind nämlich ehrenamtliche Aufgaben. Also es gibt auch ein paar bezahlte Aufgaben, dann steht noch nichts drin, aber es gibt auch ehrenamtliche Aufgaben. Da kann man sich auch gucken, also da gibt es ganz, ganz viele Angebote, was man denn tun kann, ne? Assistenzvorstand, Administration, E-Mail-System und Junior Online-Marketing-Manager und so weiter. Und dann sieht man auch, wie viele Stunden pro Woche das ungefähr in Anspruch nimmt. Also das ist schon ganz viel Transparenz. Und da kann man sich auch aussuchen, was wäre denn für mich vielleicht gut.
Ja, genau. Also da haben wir einfach mal quasi alles aufgelistet, was irgendwie möglich wäre. Natürlich ist auch noch mehr möglich und das ist auch alles anpassbar. Ne? Also wir sind auch da flexibel zu sagen, das ist mal so eine Richtlinie, so ja, ungefähr 3 Stunden pro Monat. Man kann das aber natürlich auch noch anpassen und das hängt davon ab, wie viele Personen machen das bereits. Mittlerweile haben wir ja Gott sei Dank so wahnsinnig viel Unterstützung und davon hängt das natürlich auch ab, denn mittlerweile ist es ganz viel Arbeit im Team, was ganz schön ist, ne? Also eigentlich haben wir mittlerweile zu fast jedem Bereich ein Team. Und dadurch lassen sich Aufgaben natürlich auch ganz gut aufteilen oder Abwesenheiten abfedern und. Deswegen, ja, aber da gibt es auf jeden Fall eine große Vielzahl und ich glaube, jeder kann etwas finden, wo er seine oder ihre Stärken irgendwie einsetzen kann. Für jeden Kompetenzbereich ist da was dabei.
Ja, also da ist wahnsinnig viel an Angebot. Kann man sich echt mal durchgucken, wenn man sagt, da habe ich Lust, vielleicht was zu tun oder Teil des Ganzen zu werden. Hört sich auch alles super sinnvoll und wahnsinnig strukturiert an. Also selten eine Organisation gesehen oder noch gar nicht so eine Organisation gesehen, die sich mit diesem Thema beschäftigt und so strukturiert durchstrukturiert ist. Also Hut ab.
Danke.
Sehr, sehr gerne. Jetzt möchte ich aber noch, weil du gesagt hast, du warst ja selbst mal Moderatorin einer solchen Selbsthilfegruppe und 2013 hat das Ganze ja damit auch begonnen irgendwann mal. Das heißt, du warst ja auch mal in einer Depression.
Bei mir ist es nicht die eigene Betroffenheit, sondern es ist die Betroffenheit im familiären Umfeld. Und nicht nur im familiären Umfeld, sondern es ist auch so, dass als ich in der Jugend war, so typische Pubertät, hat sich der beste Freund meines Vaters aufgrund von Depressionen suizidiert. Also so filmreif mit Abschiedsbrief und allem drum und dran. Und das bleibt natürlich gerade in so einer prägenden Zeit sehr hängen. Und das war so meine Motivation zu sagen, ne, man hat irgendwie seine Erfahrungen mit den Themen gesammelt und diese Erfahrungen möchte ich weitergeben und teilen und Personen damit irgendwie weiterhelfen.
Okay, das heißt, du hast das eher als Angehörige oder jemand, der es von außen erlebt hat, gemacht. Aber
Ja.
war doch für dich dann wahrscheinlich auch ziemlich spannend, diese Vielfalt auch zu sehen der Menschen, die mit Depressionen kommen und aus den verschiedensten Gründen vielleicht auch da sind.
Absolut, absolut, ne? Und das ist auch genau der Punkt, dass bei uns so eine große Bandbreite ist. Wir sind auch offen, deswegen der Verband schränkt das durch den Namen vielleicht ein bisschen ein. Und insbesondere, wenn man hört, anderes Burnout-Café, kann ich da jetzt nur hin, wenn ich Burnout habe? Nee, natürlich nicht. Und ganz viele Krankheitsbilder sind ja auch komorbid, ne? Dass man irgendwie auch mehrere Erkrankungen hat. Und deswegen, die Gruppen sind offen für jeden. Und deswegen sind da auch eine ganze Vielzahl an verschiedenen Personen, die auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Ne? Also entweder ist es bei ihnen auch eine eigene Betroffenheit und dann ganz unterschiedlicher Schweregrad. Oder ja, sie haben nur das Gefühl, in einer Überbelastung zu stecken und möchten deswegen in die Gruppe gehen. Deswegen sind da wirklich ganz diverse Hintergründe auch zu finden. Und ich hatte das große Glück, das gemeinsam mit einer Freundin zu moderieren, die mittlerweile jetzt auch in der Ausbildung zur Psychotherapeutin ist. Und das war natürlich auch mega, dass wir uns da ergänzen und auch im Nachgang austauschen konnten, weil das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Da sind auch Schicksalsschläge und auch ja schwere Themen, die geteilt werden. Und deswegen war es da sehr, sehr gut, dass ich da jemanden an meiner Seite hatte und wir uns da auch gegenseitig so den Support geben konnten.
Das ist, höre ich auch oft, dass Menschen sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich mir das antun kann, sozusagen, diese schweren Geschichten, ne, und dann drüber nachdenken, vielleicht sind das so schwere Geschichten. Und da sage ich immer, ja, das ist ein Argument. Auf der anderen Seite lernt man dann auch damit umzugehen, ne? Also
Ja.
man muss ja da auch mal durch irgendwann und sich sagen, okay, dieses Mitgefühl oder diese Empathie, die ich da für andere habe, die kommt ja auch irgendwo her und könnte in meinem Leben ja auch eine Rolle spielen, warum es mir manchmal vielleicht so viel Energie raubt. Und da durchzugehen, sich damit zu beschäftigen, das bringt einen nach vorne.
Ja, guter Punkt. Ja, das stimmt. Und wir bieten auch Tandem Gespanne an. Also man kann das Ganze auch in der Co-Moderation machen. Und deswegen haben wir auch 50 Moderatoren bei 33 Gruppen. Also es sind einige, die das in der Co-Moderation machen. Hat natürlich auch den Vorteil, dass man sich bei Ausfall gut irgendwie da ja, vertreten kann. Aber nichtsdestotrotz hat es auch den Vorteil, dass man innerhalb der Gruppe die Moderation gemeinsam macht, sich danach austauschen kann und so weiter. Und man ist ja trotzdem genauso Teilnehmender in der Gruppe. Und man kann genauso auch währenddessen äußern, dass es einen bewegt oder, ne, also da dürfen ja auch Emotionen ganz groß werden. Also die Gruppe ist ja genau dafür da, auch das aufzufangen und das gemeinsam auch so ein Stück weit durchzuleben und auch gemeinsam zu verarbeiten dann. Ne? Und deswegen, das ist eigentlich so dieser geschützte Raum auch, in dem genau das möglich ist. Deswegen finde ich das auch immer ganz schön, weil genau da darf die Emotion ja auch entstehen. Und man darf ruhig auch überwältigt werden von den Emotionen. Und das darf in dem Moment auch schwer sein. Na, und man sagt ja auch nicht umsonst, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und natürlich kann sich das auch bedrückend anfühlen, wenn man solche Geschichten hört, wenn man merkt, okay, da ist jemand wirklich gerade in einer sehr, sehr belastenden Situation. Aber ihm dann auch das Gefühl zu geben, ich bin da und ich fühle mit dir und deswegen ist das völlig in Ordnung, wenn man auch das Gefühl hat, so ein bisschen übermannt zu werden von den Emotionen, hilft der Person auch ungemein. Na, und deswegen, ja, da auch vielleicht, wie du sagst, so ein bisschen die Angst vor zu verlieren, dass man dieser empathischen Reaktion nicht standhalten könnte. Ne? Also das ist oft gar nicht der Fall, sondern es ist eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, wenn die Emotionen dann auch so groß werden.
Absolut, kann ich nur unterschreiben. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich so im klinischen Setting in der Gruppe saß, da hat einer der Mitpatienten gesagt, wenn du dich mitteilst, dann gibst du ja was in den Raum und dann können wir das aufnehmen. Und wenn das mehrere aufnehmen, dann verarbeiten das auch mehrere und teilen sich das dann und dann ist es für alle leichter am Ende. Und das Bild hat mir sehr geholfen dabei, mich auch zu öffnen und zu sagen, gut, ich rede jetzt mal über vielleicht auch die ganz schweren Themen. Und ja, es ging mir danach eigentlich immer ein bisschen besser, auch wenn das Problem nicht gelöst war.
Das stimmt. Ja, aber es hilft trotzdem. Ja, definitiv.
Lea, ich bedanke mich für deine Zeit, ich bedanke mich für deine Ausführungen. Ich finde das eine ganz tolle Sache. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes einzeln, dass man sich da einzeln nochmal durchgucken kann. Vor allem natürlich auch die Website und den Link zur App, dass man sich, wer jetzt an der App gerade zuhört, vielleicht direkt die App runterladen kann und mal gucken kann, ist denn da eine Selbsthilfegruppe in meiner Nähe? Und wenn sie das nicht ist, möchte ich vielleicht eine leiten.
Genau. Ja, super. Vielen lieben Dank dir. Danke auch, dass ich dabei sein durfte und hat mir total Spaß gemacht, auch der Austausch mit dir dazu. Und genau, ich kann jeden nur ermutigen, entweder selber teilzunehmen, die Angebote zu nutzen oder natürlich auch, wenn man sagt, man möchte das Thema irgendwie weiter voranbringen, sich auch ehrenamtlich bei uns zu engagieren und nicht nur bei uns. Es gibt so viele andere tolle Vereine und Verbände genauso. Also jeder kann irgendwie wirksam werden und durch unsere Angebote auch selbstwirksam werden. Deswegen, das ist der Appell, der rausgeht und ich freue mich da über jeden, der die Angebote nutzt oder auf uns zukommt wegen ehrenamtlicher Unterstützung.
So machen wir das. In diesem Sinne, mach's gut.
Danke, ciao.
Ciao. Das war Lasst uns über Depressionen sprechen. Wenn es dir gefallen hat, wir freuen uns über dein Feedback und eine Bewertung. Bitte bedenke, dass alles, was hier besprochen wurde, auf meiner eigenen Meinung oder der Meinung meiner Gäste basiert. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.